Sind auch im Februar immer noch, auch wenn wir letzten Sonntag Besuch hatten von Martin Dammann und der ein anderes Thema hatte für uns als Gemeinde, als Gastsprecher, dieses Vorrecht haben die immer, sind wir trotzdem noch in unserer Reihe jetzt drin, Daniel standhaft in Herausforderungen. Daniel war ein junger Mann, der weggeführt wurde, zusammen mit seinen Freunden in Gefangenschaft nach Babylon, musste dort in einer Kultur leben, die völlig anders war als seine. Und wenn wir uns Daniel und seine Freunde anschauen, dann könnte es für uns ein Riesengewinn daraus zu sehen, wie ist er eigentlich mit Dingen umgegangen in einer Kultur, die so anders ist als seine. Denn die Bibel sagt bei uns ja auch, wenn du Jesus Nachfolger bist, dann heißt es dort, du bist nicht von dieser Welt, aber du bist in dieser Welt. Das heißt, du lebst eigentlich in einer anderen Dimension, also wenn ich jetzt nicht irgendwie total spooky unterwegs, aber wir haben unser Bürgerrecht im Himmel, heißt es, aber wir leben auf dieser Erde. Das heißt, wir sind immer auch mit einer anderen Kultur, mit anderen Wertesystemen konfrontiert. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie können wir unter Drucksituationen standhalten? Und Daniel ist dort ein großartiges Vorbild. Und heute steigen wir ein in das fünfte Kapitel und werden uns dort ein Szenario anschauen. Und dort ist es, so viel nehme ich schon mal vorweg, nicht unbedingt direkt Daniel, der dort uns als Vorbild dient. Aber wir werden uns ein paar Punkte rausgreifen, die ganz spannend sind für unser Leben, so einen kurzen Zwischenmoment zu nehmen, eine Reflexionszeit zu nehmen für unser Leben, was gut und wichtig ist, immer wieder. Aber da nehme ich euch gleich mit rein, nachdem wir uns mal ein bisschen in das ganze Szenario und den ganzen Kontext mit haben hineinnehmen lassen. Einmal das Video bitte, danke.
König Belsazar gab ein prächtiges Festmahl. Rausch befahl er, die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Während sie ihren Wein daraus tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschenhand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Da wurde der König blass. Furcht überkam ihn. Der König rief laut:
Wer diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll zum dritthöchsten Herrscher des Reiches ernannt werden.
Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Als die Königinmutter die Worte des Königs und seiner Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte:
Lang lebe der König! Du brauchst nicht zu erschrecken. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Dieser Mann heißt Daniel. Aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen. Er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können.
Also wurde Daniel vor den König geführt.
Man sagt über dich, dass der Geist der Götter in dir wohnt und dass Erleuchtung, Scharfsinn und eine besondere Weisheit bei dir gefunden wurden. Nun, wenn es dir gelingt, diese Schrift dort zu lesen, um mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du zum dritthöchsten Mann im Reich erhoben werden.
Behalte deine Geschenke und deine Belohnung gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o König, sollst wissen, der höchste Gott hat deinem Vater, Nebukadnezar, Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Du, Belsazar, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott. Ihr habt Wein aus dem Tempelgefäß angetrunken und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Tekel, Parsen. Und diese Worte bedeuten Folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Tackle heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsin heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden.
Da kleidete man Daniel auf Belsazars Befehl in königliche Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsazar, der babylonische König, getötet.
Ich hätte auch gern so eine schöne Stimme. So tief und so. Ich liebe das ja. Genau, ich möchte mit uns heute auf diese Schrift an der Wand ein bisschen eingehen. Das, was dort geschrieben wurde und gucken, was kann ich für mich eigentlich daraus nehmen. Das war ja nun mal eine Botschaft für Belsazar, ein Ruf an ihn, ein Gerichtsurteil, was an ihn erfolgt ist. Die Zerschlagung des Reiches, sein Tod, was angekündigt wurde. Und trotzdem steckt da etwas drin in dem ganzen Buch Daniel, ja auch etwas an Lebensbild für mich, wo ich etwas gucken kann, welche Dinge kann ich übertragen, was heißt es eigentlich für mein Leben, wo möchte Gott dort zu mir sprechen. Und das will ich heute tun. Und genau über diese Schrift an der Wand, und die lesen wir noch einmal, damit uns das ganz präsent ist. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Und diese Worte bedeuten Folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und dir ein Ende bereitet. Tekel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsin heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und Medern und Persern gegeben werden. Also drei Punkte, drei Dinge, die Daniel Belsazar dort sagt. Gezählt, gewogen und geteilt. Und diese drei Punkte möchte ich für uns heute mal ein bisschen übertragen. Das erste, meine Tage sind gezählt. Mene, das heißt gezählt. Belsazar hat sein Leben verschwendet. Das war Daniels Botschaft an ihn oder Gottes Botschaft an ihn. Gott hat deine Tage gezählt, sie sind zu Ende. Belsazars Problem war, er hatte nicht verstanden, dass sein Leben im Verhältnis zur Ewigkeit ganz schön kurz ist, sondern er hat sein Leben verschwendet, er hat es verprasst. Er saß dort, hat Trinkgelage gemacht und in all seinen Ausschweifungen sich auch noch an den Dingen vergangen, die Gott heilig waren, die Dinge, die er aus dem Tempel geraubt hat. Er hat sein Leben verschwendet. Und ich finde so diese Botschaft von Gott an Belsazar, deine Tage sind gezählt, ist auch eine Botschaft für mich. Denn wenn wir realisieren, dass unser Leben befristet ist, dass unsere Tage gezählt sind, erkennen wir die Notwendigkeit, jedem Einzelnen dieser Tage auch wirklich ein Gewicht zu geben. Und dieses Bewusstsein, wenn wir es denn haben, führt zu besseren Entscheidungen. Immer wenn wir denken, wir haben irgendwo genug von, wir leben im Überfluss, dann führt uns dazu, oder wir neigen dazu, Dinge zu verschwenden. Wenn dein Kühlschrank total voll ist, dann denkst du, ja, ob ich jetzt noch eine Scheibe Wurst und eine Scheibe Käse nehme, ist auch egal, und noch mal ein bisschen Marmelade oben drüber, passt schon, der Kühlschrank ist voll, überhaupt kein Problem. Am Anfang des Monats, wenn das Geld da ist, dann gehst du durch die Stadt und denkst, das kann ich mir noch kaufen, das kann ich mir noch kaufen, überhaupt kein Problem, ich habe Überfluss, es wird schon reichen. Mein Leben, ich habe noch so viele Tage vor mir, es wird schon reichen, ich kann damit machen, was ich will, ob ich heute dumm rumsitze oder auch nicht, ist egal. Wir neigen dazu, wenn wir Dinge im Überfluss haben, sie zu verschwenden. Aber wenn wir dann zu dem Punkt kommen, merken, oh, ist nur noch ein Keks in der Schüssel. Das ist der letzte. Dann kriegt er auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Wenn du am Ende des Monats bist und merkst, Mist, ich muss eigentlich noch 10 Tage mit 25 Euro hinkommen, mein Kühlschrank ist leer, dann haben diese 25 Euro ein ganz anderes Gewicht, eine viel höhere Bedeutung als die ersten 25 Euro, die du für ein neues T-Shirt ausgegeben hast. Je begrenzter Dinge sind und mir bewusst ist, dass sie begrenzt sind, umso höher ist ihr Gewicht. Wenn wir unsere Grenzen erkennen, neigen wir eher dazu, das Beste aus unserem Leben zu machen. Diese Begrenzung, diese Endlichkeit von Dingen, wenn uns das vor Augen steht, dann treffen wir bessere Entscheidungen. Und wenn uns vor Augen steht, unsere Zeit ist begrenzt, unsere Zeit hier auf Erden, dann führt uns das zu der Erkenntnis, unser Leben sinnvoller zu gestalten. Und ich meine, das ist ja nun mal ein Fakt. All unsere Tage sind gezählt. Und das Ding ist, wir wissen noch nicht mal, wie viele Tage es sind. Vielleicht sind es noch 30 Tage. Vielleicht sind es auch noch 27 Jahre, vielleicht auch noch 50 Jahre, aber wir wissen es nicht. Aber wir wissen, unsere Tage hier auf Erden sind gezählt. Sie sind begrenzt, sie sind nicht unendlich. Du kannst mir mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Angenommen, du hättest heute noch 30 Tage zu leben. Ab heute noch. Welche Auswirkungen hätte das auf die Entscheidungen bezogen auf deine Beziehungen, auf deinen Lebensstil, auf die alltäglichen Entscheidungen? Wie sähe das aus? Würde das irgendwas ändern? Du wüsstest, du hast noch 30 Tage. Welche Dinge würdest du angehen? Welche hätten auf einmal eine ganz hohe Priorität? Welche Dinge würdest du auch nicht mehr machen? Auf einmal kommt diese Endlichkeit, die Begrenztheit kommt hinein und ich merke, das ändert mein Setting. Das hilft auf einmal, Dinge anders zu fokussieren. Da ist eine sofortige Verschiebung drin. Aber unser Leben ist dann doch häufig irgendwie so. Wir sind uns dieser Endlichkeit eben nicht bewusst. Vielleicht kann die Technik mal hier ein Licht anmachen. Und das ist so unser Lebensglas. Und das füllen wir mit allerlei Dingen. Da ist alles Mögliche drin. So, wir sitzen rum und was weiß ich, wir gucken bei Pinterest. Hört meine Frau zu? Und dann daddelt man da rum und packt ein bisschen Pinterest und Jürgen sitzt dann daneben und ist ein bisschen auf Facebook unterwegs und ein bisschen Instagram-Stories und so irgendwie füllt man seine Lebenszeit damit und dann merkt man, ach so, schlafen sollten wir auch dringend mal wieder machen. Also müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendwie Zähne putzen und das ist auch irgendwie wichtig und das packen wir auch in unser Leben rein und Zähne putzen ist wichtig und keine Ahnung, so ein bisschen Bildung, mal ein Buch lesen ist auch wichtig. Und dann füllt man sein Leben weiter und dann trifft man auch noch mal Freunde und dann trinkt man auch noch mal ein Bierchen zusammen. Das ist auch alles wichtig und das macht man auch alles. Und das Lebensglas füllt sich so und das ist auch alles gut und schön. Wie viel habe ich denn da noch von? Ihr könnt euch Sachen ausdenken, was das alles gewesen ist, aber wir machen eine kleine Umfrage. Und dann merkst du, oh okay, also irgendwie, ich müsste eigentlich auch noch mal so, also richtig intensive Zeit mit meiner Frau verbringen und mit meinem Partner. Das sollte ich auf jeden Fall, das ist wichtig, das muss auf jeden Fall in mein Leben mit rein. Und da habe ich letzten Sonntag auch eine Predigt gehört und da hat mir jemand gesagt, ich muss auch noch irgendwie mal beten. Also das gehört irgendwie auch so, meine Gottesbeziehung irgendwie pflegen, das sollte ich auch noch tun, das ist wichtig. So irgendwie mal so stille Zeit machen oder vielleicht eine Auszeit für mich, also den Sabbat oder so. Und irgendwie, siehst du, das passt alles noch in mein Leben rein. Und naja, also was könnte es noch Wichtiges geben? Also irgendwie, also mir schon wichtig, gute Beziehungen zu leben. Und das müsste eigentlich auch noch in mein Leben irgendwie reinpassen. Und dann kam da noch irgendwas Kleines hinterher. Und ach, irgendwie, ja, Gott war ja auch noch irgendwie da. Und ich merke, das passt alles in mein Leben gar nicht rein. Das ist irgendwie voll. Es ist irgendwie passt das nicht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl von, ich müsste eigentlich noch viel, viel mehr hinkriegen. Die olle Hausarbeit, die noch geschrieben wird. Und die drückt sich dazwischen. Und irgendwo ist da noch ein bisschen Platz. Wow, aber jetzt muss ich doch erst noch mal eine Runde Netflixen. Und dann tue ich diese Dinge. Die kleinen Dinge, die mein Leben füllen und die wichtigen Dinge. Und irgendwie, aber das passt alles in mein Leben nicht rein. Und jetzt merke ich auch noch, mein Leben ist endlich, es ist gezählt, die Tage, es ist alles begrenzt. Das löst ja noch größeren Druck auf. Aber irgendwie, es gibt so viele Angebote um mich herum. Ich müsste eigentlich so viel anderes noch hinkönnen. Und wenn ich die Insta-Stories von Leuten sehe, was die alles können und was die alles machen, die schreiben nebenbei noch ein Buch. Wie kriegen die das hin? Und müsste ich das nicht auch noch, also nicht ein Buch schreiben, aber was die alles tun, ist ja der Wahnsinn. Und dann heißt es im Psalm 90, Vers 12, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Heißt ja nichts anderes als, lebe so, als wären deine Tage gezählt, denn sie sind es. Das ist eine harte Botschaft, ne? Aber meine Tage sind gezählt und dieser Bewusstseinszustand verändert auf einmal ganz viel. Denn dann stelle ich mir die Fragen, welche Aktivitäten würde ich eigentlich bleiben lassen? Welche sind doch gar nicht so wichtig? Wie viele Überstunden würde ich dann eigentlich machen? Würde ich noch die 20. Überstunde in der Woche machen? Muss dieses Projekt wirklich noch abgeschlossen werden? Wie viel Zeit würde ich online verbringen? Was würde ich eigentlich bleiben lassen? Womit würde ich aufhören? Und womit würde ich eigentlich beginnen? Das, was ich eigentlich immer schon mal tun wollte, was ja so wichtig ist. Ich sage mal so, wenn ich noch 30 Tage zu leben hätte, wäre Sport nicht dabei. Würde ich denken, das lohnt sich nicht mehr. Aber das ist ja eigentlich auch so, ich müsste da eigentlich mal mit anfangen. Das Schwierige ist ja, es fällt uns so schwer, Nein zu sagen. Zu sich selbst und zu anderen. Und wir sind so in der Versuchung, immer Ja zu sagen. Diese Möglichkeit ist noch da und das ist noch möglich, weil wir uns sonst schlecht fühlen. Aber der Trick bei dieser Sache ist, wenn ich in diesem Setting mal unterwegs wäre, ich habe noch 30 Tage zu leben und ich bekomme bestimmte Anfragen oder bestimmte Gedankenkopf, ob ich das oder jenes noch tun könnte oder dem noch helfen könnte oder hier noch was machen könnte und ich wüsste, ich habe noch 30 Tage zu leben, dann würde ich sagen, ganz ehrlich, dafür hat niemand Zeit. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht mehr. Dafür ist das Leben viel zu kurz. Das ist unwichtig. Mit den Tagen, die mir bleiben, möchte ich ein Leben leben, was zählt, was für Gott zählt. Denn meine Perspektive ist ja die Ewigkeit. Meine Perspektive soll sein, ich stehe in einer Abhängigkeit zu Gott. Seine Bewertung für mein Leben ist das, was zählt. Und doch kennen wir das doch auch alle irgendwie, zumindest bei anderen, so dieses Leben in diesem Wenn-Dann-Modus. Also wenn das eine passiert, dann tue ich auch noch das andere. So, wenn ich endlich meine Ausbildung fertig habe, wenn ich endlich meinen Führerschein habe, ja, dann habe ich die große Freiheit. Wenn ich verheiratet bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich eine Wohnung habe, ja, dann starte ich auch noch eine Kleingruppe. Wenn ich den guten Job habe, wo ich viel verdiene, dann gebe ich auch noch meinen Zehnten. Dann bin ich großzügig. Wenn, dann. Aber die Wahrheit ist, es stimmt nicht, weil ich mache mein Leben auf einmal von Dingen abhängig, wo ich gar nicht weiß, ob sie jemals eintreffen werden oder nicht. Und ich verpasse den heutigen Tag. Das bedeutet nämlich, wir weigern uns, das Beste aus dem heutigen Tag rauszuholen, der doch eigentlich eine Bedeutung haben sollte, was auch Gottes Idee ist, dass unsere Tage von Bedeutung sind und dass wir ihnen Bedeutung geben. Aber wonach ordne ich denn eigentlich mein Leben? Und diese Antwort darauf, die gibt Jesus selbst in Matthäus 6, ab Vers 31. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und dann mag ich mein Leben tatsächlich irgendwie anders priorisieren. So in diesem Setting, was Gott dort aufzeigt, was Jesus dort sagt, hey, ordne doch erstmal dein Leben nach diesen Dingen, die mir wichtig sind, die ich zu einer Priorität gesetzt habe. Muss ich gucken, dass ich hier schnell genug die Dinger wieder rauskriege. Ordne das, so wie ich das für dich richtig halte. Forsche mal in meinem Wort nach, höre mal auf die Dinge, was ist mir wichtig, was bedeutet es, meine Gerechtigkeit voranzubringen, was bedeutet es, nach meinem Reich zu streben, wie sieht denn das in meinem Reich aus? Und dann ordnet sich Leben auf einmal anders. Und es gibt etwas sehr Interessantes. Ich packe die Dinge rein, die Gott wichtig sind. Ich gebe denen eine Bedeutung, wo er sagt, da sind Dinge mir besonders heilig. Da komme ich später nochmal drauf, welche Dinge Gott auch heilig sind und wie das unser Leben ordnen kann. Pack die mal als erstes in dein Leben rein. Das soll die Priorität haben. Das hat einen besonderen Wert in dem Ganzen. Und dann kannst du die anderen Sachen da noch dazu packen. Auch mal schwimmen gehen mit den Kindern. Ein bisschen Urlaub machen, all das ist wichtig. Und du merkst irgendwie, oh, Leben ist schon ganz schön voll, aber die anderen Dinge, die machen ja auch noch Spaß. Ich hoffe, mein Experiment funktioniert. Ein bisschen rumklehen hier. Und du merkst, hey, die WhatsApp-Nachricht, die geht auch noch. Und Instagram-Story, das kriege ich auch noch in mein Leben. Also ihr wisst jetzt schon alle, worauf es hinausläuft. So. Und du kriegst, also wenn das jetzt hier gut wäre und ich das vorher richtig getestet hätte, dann wird das da alles schön durchrieseln. Ah, seht ihr. Und auf einmal kriege ich, neben die Dinge, die so wichtig sind, die eine Priorität für Gott haben, kriege ich das auf einmal auch noch unter. So, und wenn das vor ordentlich gewesen wäre und der Sand nicht nass, dann wäre dieses kleine Wunder vollbracht. Es passt doch irgendwie alles in mein Leben rein. Und ich meine, jetzt bleibt ein bisschen Sand über, aber das waren ja eigentlich eh die unwichtigen Dinge. Das ist das, was Jesus in diesem Bibelvers sagt. Hey, gib den richtigen Dingen die Priorität. Mach doch mein Reich, meine Gerechtigkeit zu deinem ersten Anliegen. Das, was wirklich wichtig ist, das tu auch als erstes. Sag nicht nur, es sei wichtig, sondern tu es auch. Nicht nur höre, nicht nur denken, sondern es auch umsetzen. Das Schöne ist doch, Christus bietet uns auch viel mehr als ein besseres Jetzt. Ja, eine Erlösung jetzt, ein Leben zu führen in Fülle, wo ich weiß, da ist jemand, auf den ich mein Vertrauen setzen kann. Aber er bietet uns noch etwas viel Höheres an, was mir hilft, meinen Fokus in die richtige Richtung zu lenken. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus Menschen ermutigt, auch in ihrem Dienst, dann tut er das fast immer mit einer Ewigkeitsperspektive. Er sagt zu seinen Jüngern, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen bereitet. Nicht, du wirst jetzt all die Fülle haben, du wirst jetzt das dicke Haus haben mit einer dicken Wohnung. Nein, er sagt, im Hause meines Vaters in Ewigkeit. Das ist der Bezugspunkt, weil dein Leben hier auf Erden ist extrem kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Aber es ist jetzt ein Test. Es ist jetzt etwas, was über deine Ewigkeit bestimmt. So wie du dein Leben jetzt gestaltest, wo du heute Prioritäten setzt, wird eine Auswirkung auf das Morgen haben. Und Jesus sagt, tu das heute. Tu heute die wichtigen Dinge. Und das, was unwichtig ist, das kann irgendwo noch dazwischen Platz haben. Und da passt eine ganze Menge rein. Aber mach meine Dinge, mein Reich, zu deiner obersten Priorität. Das zweite Wort, Tekel, heißt gewogen. Und dort heißt für Belsazar, du bist gewogen worden und für zu leicht empfunden. Und ich nehme mal diese Waage, die auch vorhin in dem Video war, weil die einfacher ist als unsere Waage, die wir im Badezimmer stehen haben. Also ich meine, wenn die sagen will, du bist für zu leicht empfunden worden, würden wahrscheinlich die meisten sagen, juhu, warum ist die Waage böse? Nein, das ist großartig. Nein, aber diese Waage wiegt etwas auf. Auf der einen Seite etwas, was ein Gewicht hat und auf der anderen Seite etwas, was du abwiegen willst. Und dort heißt es über Belsazar, dein Leben wurde für zu leicht empfunden. Es hat kein Gewicht. Du hast nicht das Richtige getan. Du hast nicht den richtigen Dingen Gewicht gegeben. Da ist nichts auf die Waage gekommen, was zählen würde. Ich glaube, fast jeder von uns würde sagen, dass er seine Zeit nicht zu 100% so verbringt, wie er das gerne tun würde, wie er es eigentlich irgendwie im Kopf will. Und das hat eben genau damit zu tun, dass wir die Dinge nicht richtig gewichten. Wie oft hören wir am Tag, hey, wie geht's dir? Und die Antwort darauf ist, oder vielleicht geben wir sie auch selber, ja gut, aber gestresst, also schon viel los, aber richtig gut ansonsten so. Oder vielleicht geht es mir auch schlecht, aber oh, alles so viel, so stressig. Und wenn du dich mit Pastoren triffst, dann ist das eigentlich so der Orden, ne? Also ja, hey, läuft gut, aber es ist schon stressig, ist schon viel, wir sind busy, so ja, von Konferenz zu Konferenz. Vielleicht auf deiner Arbeit auch so. Und das ist eigentlich so ein Orden, das gehört in unserer Kultur irgendwie dazu, gestresst zu sein. Aber wir haben so viel. Aber viel machen ist auch irgendwie wichtig. Mein Terminkalender ist so voll. Ja, ey, du kannst in 3 Monaten einen Termin mit mir kriegen. Kann was mit guter Terminplanung zu tun haben. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Kann aber irgendwie auch heißen, hey, ich packe mein Leben viel zu viel rein. Ich bin immer so gestresst. Und im Reich Gottes ist Stress kein Orden. Ist nicht das, was Gott uns dort eigentlich mitgeben möchte. Und stattdessen ist es etwas in unserer Kultur, was ja, hey, das ist gut, viel zu tun. Ja, Work-Life-Balance, okay, aber also viel zu tun, busy zu sein und ein bisschen Stress und so ist schon in Ordnung. Das ist doch das, was in unserer Kultur etwas ist, eine Leistungsgesellschaft. Du musst was bringen und das heißt viel zu tun. Aber in Wirklichkeit ist es unglaublich gefährlich, weil wahnsinnig beschäftigt zu sein, gestresst zu sein, ist eben kein Zeichen der besonderen Güteklasse oder gar eine Zielsetzung im Reich Gottes. Tekel meint gewogen. Mit anderen Worten, nicht nur unsere Tage sind gezählt, sondern wir sind auch dafür verantwortlich, für was wir sie einsetzen. Wie wäre das eigentlich in meinem Leben, wenn ich heute gewogen werden würde? Was würde die Waage anzeigen? Wäre mein Leben ausbalanciert? Habe ich den richtigen Dingen irgendwie Gewicht gegeben? Und dann nicht nur mich fragen, sondern mal meinen Partner oder meine Kinder, sofern sie es denn reflektieren können. Fühlst du dich auch schuldig im Sinne der Anklage? Ich ja. In Hiob 9, der schien auch irgendwie gestresst zu sein, da ist das Leben an ihm vorbeigerauscht. Da sagt er, meine Jahre sind vorbeigeeilt, husch, waren sie weg. Schneller als ein Läufer verschwunden sind sie ohne eine Spur von Glück. Sie sind einfach weg. Ich habe gelebt, aber wo ist das Leben geblieben? Wo ist das Gewicht in dem Ganzen? Das Leben ist nicht ausbalanciert. Es rauscht an uns vorbei. Ich habe das Gefühl, mein Leben gar nicht richtig gelebt zu haben. Was hat Bestand? Was hat den Wert? Was hat das Gewicht bei Gott? Ich meine, wir alle wissen, so ein nicht ausbalanciertes Leben ist nicht gut für uns. Wir alle haben irgendwo schon mal einen Artikel gelesen über Work-Life-Balance und wie wichtig das ja auch ist. Und Sport ist ja auch ganz gesund und gut und so. Aber ich merke bei mir, ja komm, Work-Life-Balance ist sowas für Weicheier, oder nicht? Also ich weiß, hier ticken ungefähr 25% werden da ähnlich ticken. Ist was für Weicheier, ja, hat man gehört und irgendwie. Und mir hat sehr geholfen, ich bin letztens auf einer Konferenz gewesen und dort hat ein Sprecher folgendes Bild benutzt. Er hat gesagt, du bist so ein Leuchtturm, du stehst da rum, im Leben und das Leben prasselt auf dich ein. Das, was an Erwartungen da ist, das, was du tun musst. Und du kannst in einer richtig hohen See stehen. Und das ist eher etwas, was mich dann durchaus auch anspricht, dass es nicht so seichtes Wasser, sondern hey, da geht es richtig her, da ist richtig was an Bewegung drin. Und da kommen richtige Kräfte, die auf dein Leben einwirken, von außen, äußere Kräfte, die darauf einwirken. Aber was hält diesen Leuchtturm eigentlich? Ist ein Gegengewicht. Es ist eine Gegenkraft, die durch das Fundament gesetzt ist. Je stärker die Krafteinwirkung von außen ist, umso fetter muss das Fundament sein. Ist hier irgendein Statiker? Stimmt, ne? Sehr gut, Patrick. Und das Ganze ist nichts anderes als, es gibt ein Kräftegleichgewicht und es gibt eine Balance. Das heißt, je stärker du herausgefordert bist, in größeren Stürmen du stehst, umso stärker muss das Gegengewicht sein. Umso stärker muss das Fundament sein, damit es sich überhaupt hält und du nicht umklappst. Unsere Herausforderung, in der wir leben, in unserer Gesellschaft, wir haben so viele Entscheidungsmöglichkeiten, so viel, was wir in unser Leben reinpacken können und allein überhaupt die richtige Entscheidung zu treffen, dafür brauchen wir Zeit. Und manchmal ist es überfordernd. Also geh doch mal ins Geschäft und kauf einfach nur ein Paket Mehl. Ich wollte nur Mehl, jetzt muss ich mich zwischen Bio-Roggenmehl Typ 405, 1005, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung davon, muss ich ja erstmal durchlesen. Ich wollte nur ein Paket Mehl. Und das ist noch eine der einfachen Entscheidungen, die du treffen musst in deinem Leben. Wo gehe ich essen? Was esse ich? Also manchmal denke ich, komm, einfach fertig, rein damit. Dann gehst du ins Restaurant und dann hast du da 150 Angebote beim Chinesen und du kennst die Wörter nicht mal. Wir müssen aber täglich mehrere tausend Entscheidungen treffen. Zum Glück passiert vieles in unserem Hinterkopf. Aber bewusste Entscheidungen gehören eben auch dazu. Und die sind gar nicht so einfach, weil in unserer Kultur das Angebot so riesengroß ist und du in diesem Spannungsfeld stehst von, ich will eigentlich niemanden enttäuschen, ich will auch nichts verpassen, ich will ja die richtige Entscheidung treffen. Das heißt, auch dort sind Druckmomente. Wir wollen nichts verpassen und unsere Kultur erzählt uns auch noch, du musst auch nichts verpassen. Du kannst alles mitnehmen und du kannst alles haben. Du kannst jetzt kaufen, übermorgen bezahlen und wir wundern uns dann an der Stelle, dass wir keine finanzielle Freiheit erleben, weil wir uns gestern zum Sklaven eines anderen gemacht haben. So, wenn wir auf die vielen Stimmen in unserer Kultur hören, glauben wir, wir könnten irgendwie alles tun, wir könnten alles haben, da gibt es keine Grenzen. Und das führt uns dazu, wir hören auf zu schlafen, wir hören auf zu reflektieren, die Momente, die Setzung von Gott, die er zum Beispiel durch seinen Sabbat gegeben hat, das in unserem Leben Gewicht zu geben, um gute Entscheidungen zu treffen im Sinne des Reiches Gottes. Weil wir alles irgendwie mitnehmen wollen. So, das ist ja auch durchaus etwas in unserer Kultur. Ja, ich kann dir noch nichts zu sagen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch ein besseres Angebot. Und ich sage dir dann eine Viertelstunde vorher ab. Will ich gar nicht verurteilen. Das ist etwas, was in unserer Kultur mehr und mehr da ist. Es ist verlockend zu glauben, das sei alles eine Frage des perfekten Terminkalenders. Ich muss meine Zeit einfach besser in meinen Terminkalender einplanen, besseres Zeitmanagement, ich kann da noch ein Seminar zu besuchen und da kann man viel mit hinkriegen. Ja, mein Terminkalender ist etwas, der mir nicht vollgemüllt wird von anderen, sondern ist ein Instrument, womit ich mein Leben steuern kann. Aber wahrscheinlich wirst du auch schon frustriert festgestellt haben, dass es nicht darum geht, alles hineinzudrücken, und dass es damit auch keine Ausgewogenheit am Ende erhält. Wir packen unser Leben gerne so voll, sodass diese dicken Brocken, die da als erstes reingehören sollten, irgendwie nicht hineinpassen. Und damit fehlt uns dann das Gleichgewicht, dieses Ausbalancierte. Ein ausbalanciertes Leben ist nicht immer einfach zu führen. Und ich will auch nicht sagen, ich bin da ein gutes Vorbild. Ich predige zu mir selber. Aber es beginnt mit einer schmerzhaften Sache, das hinkriegen zu wollen. Nämlich Dinge zu sortieren und rauszuschmeißen. Nicht noch reinzudrücken und gucken, geht das noch irgendwo? Nein, sie radikal rauszuschmeißen. Das ist schmerzhaft und das braucht irgendwie auch was an Disziplin, an Entscheidungswillen, diese Dinge zu tun. Aber am Ende ist es einfacher, das so zu machen, als ein Leben in Chaos und konstanter Erschöpfung aufgrund eines nicht ausbalancierten Lebensstils zu leben. Es braucht diese harten Entscheidungen, die starten mit einem einfachen Prinzip. Im Prediger 4, Vers 6 heißt es, ich aber meine, besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. Ah, schön, der Prediger. Was bedeutet es? Es ist besser, weniger von dem zu haben, was nicht wichtig ist und mehr von dem, was wichtig ist. Lieber noch den dicken Stein mit drin haben, als ganz viel Sand. Es ist besser, wenig zu haben, es aber genießen zu können, als immer dem hinterher zu jagen, was ich noch alles haben könnte und den Preis, den ich dafür bezahle, ist, dass ich nicht mal mehr Zeit habe, das zu genießen, was ich mir doch da irgendwie erkauft habe mit all dem, was ich dort eingesetzt habe. Wenn mehr nicht besser ist, was ist denn dann das Leitprinzip, um diese Lebenswaage auszugleichen, in das richtige Gewicht, in die richtige Waagschale reinzulegen? Ich glaube, wir müssen uns immer vor Augen führen, Gott hat ein Design für unser Leben. Und das sollte unsere Marschroute sein, das sollte unsere Zielsetzung sein, in diesem gottgegebenen Design zu funktionieren und nicht in kulturgetriebenen Forderungen und Erwartungen. Im Sinn haben, klare Prioritäten, die sich auf diesen Zweck konzentrieren. Andernfalls wird sich unsere Energie in viele Richtungen verflüchtigen. Psalm 139, Vers 16 heißt es, habe ich nicht als Folie. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. So Gott, da kommt ja rüber, Gott hat eine Zielsetzung mit meinem Leben. Der wird nicht jeden Tag für mich komplett durchgeplant haben und ich kann nur richtige und falsche Entscheidungen treffen. Nein, aber Gott hat eine grundsätzliche Zielsetzung für mein Leben, ein grundsätzliches Design, was er sich ausgedacht hat. Ja, wie komme ich denn dahin, wenn mein Leben gerade so vollgepackt ist und ich möchte eigentlich in diesem gottgegebenen Design, nach seiner Zielsetzung leben. Und da finde ich, hilft dieses Bild von Inventur. Also wenn du irgendwo zu Aldi gehst, dann hängt da manchmal ein Schild, heute haben wir zu, weil wir Inventur machen von 9 bis 11. Und das findest du immer und immer wieder. Und was macht ein Geschäft dort? Naja, sie gucken, was haben sie eigentlich da? Ich meine, heute läuft auch ganz viel elektronisch, früher wurde hier wirklich alles noch durchgezählt. Es wird geguckt, was steht eigentlich wo am Regalplatz? Was fehlt noch? Was müssen wir dringend nachbestellen? Wie nutzen wir die Räume, die wir dort haben? Ich mache eine Bestandsaufnahme. Regelmäßig prüfen, was brauche ich eigentlich und bestimmen, wofür nutze ich meine freien Lebensregalräume. Unsere Tage sind limitiert. Sie sind auf Erden, hier sind sie endlich. Du wirst nicht alles reinpacken können. Schade, ne? Warum muss man eigentlich schlafen? Könnte man die Zeit nicht auch noch anders nutzen? Aber der konsequente erste Schritt ist, in diesem gottgegebenen Design zu gucken, wofür will ich die Tage, die Gott mir anvertraut hat, die wichtig sind, wofür soll ich sie eigentlich einsetzen? Wofür will ich sie einsetzen, diese Bewusstmachung dessen? Großartiger Satz, wenn du deine Tage zählst, verhilft es dazu, dass deine Tage zählen. Wie ist es mit der Inventur in meinem Leben? Vielleicht ist das etwas, was du mitnehmen kannst und dir tatsächlich mal an einem Sabbat oder an einem Samstag die Zeit nimmst oder an einem anderen freien Tag. Ich mache mal eine Inventur in meinem Leben. So die einzelnen Lebensbereiche, wo stehe ich da eigentlich gerade? Was soll eigentlich in meinem Leben drin sein und was nicht? Was ist im Sinne des Reiches Gottes und was ist vielleicht irgendwie so nebenbei auch ganz schön, aber eigentlich belanglos? Wie sieht das aus in meinem Lebensbereich mit Glaube, mit Ehe, Familie, Job, Bildung, mit meinem Dienst, mit irgendwelchen sozialen Sachen, mit meiner Charakter, mit meiner Einstellung, mit Finanzen, mit anderen Dingen wie Sport, kreative Sachen, Freizeitgestaltung, mit meinem Körper, mit Reisen? Wie ordne ich das eigentlich alles? Was sollte eine Priorität haben, sich das wirklich aufzuschreiben, zu sagen, ich treffe hier bewusste Entscheidung, das schmeiße ich raus. Das gibt es nicht mehr. Und dann heißt es ja, Nein zu sagen. Und das ist schmerzhaft. Aber die Alternative ist, ich werde ein gestresstes Leben haben mit den falschen Prioritäten. Und meine Zeit wird an mir vorbei rauschen. Es gilt, harte Entscheidungen zu treffen. Und der Schlüssel ist, Dinge sein zu lassen. Ein, ich glaube mal, chinesischer guter Mann hat mal gesagt, die Weisheit des Lebens besteht in der Beseitigung vom Unwesentlichen. Neben der edlen Kunst, Dinge in Schwung zu bringen, gibt es eine edlere Kunst, Dinge bleiben zu lassen. Wir alle haben doch Dinge in unserem Leben, die gar nicht sein müssten, die eigentlich so unwichtig sind und trotzdem etwas von unserer Lebenszeit nehmen. Dinge, die wir nicht tun müssten. Und auch da, ich habe mal so eine Not-to-do-Liste geschrieben, auch das ist so ein nettes Ding, was man mal anwenden kann. Welche Dinge soll ich eigentlich nicht mehr tun? Nein, mache ich nicht mehr. Ich habe in meinem Büro einen Zettel hängen, ein Zitat. Das heißt, als Leiter bist du nicht in der Gemeinde, um Bedürfnisse zu erfüllen, sondern den Auftrag Gottes. Ja, ich glaube, da gibt es eine große Überschneidung auch an Bedürfnissen, was da ist und wo es Auftrag Gottes ist, auch darauf zu reagieren, Dinge auch zu tun, aber nicht alles. Also was richtet uns eigentlich aus? Das, was von außen auf mich einprallt oder das, was Gottes Setting, seine Zielsetzung für mein Leben ist? Denn Gott möchte doch, dass unser Leben, unsere Tage ein echtes Gewicht haben. Und mein letzter Punkt, Parsin, heißt geteilt. Nun, bei Belsazar war das eigentlich die Aussage, dass dein Reich, was du hattest, wird dir weggenommen werden, weil du wirst sterben und es wird aufgeteilt werden. Das kann man jetzt nicht so hundertprozentig auf uns übertragen, aber ich nehme mal diesen Begriff von geteilt. Wie geteilt ist eigentlich mein Reich, mein Herzensreich? Weil ich glaube, in unserem Leben sind wir immer wieder in der Gefahr, in der Spannung, da kämpft jemand um unser Herz. Da kämpfen unterschiedliche Dinge um unser Herz und die Gefahr ist immer, dass es geteilt ist. Was will denn unsere Aufmerksamkeit? Wir wissen ja um die Theorie und auch das habe ich ja vorhin gesagt, Gott an erste Stelle zu setzen, sein Reich, aber das wirklich als Lebensziel zu praktizieren, merke ich ganz ehrlich, in einer Kultur, die nicht auf Gott und seine Wege abzielt, ist anstrengend, ist schwer, kriege ich nicht immer hin, ist herausfordernd. So Gott mit ganzem Herzen nachzufolgen, glaube ich, kann nur gelingen, wenn wir gegründet und wachsend in der Beziehung mit ihm sind. So leicht ist unser Herz geteilt, dass wenn eine weltliche Kultur, dass auf der einen Seite diese weltliche Kultur die uns etwas zuruft und das, was wirklich zählt, unsere Beziehung zu Gott, das steht in Konkurrenz zueinander, das zieht beides an unserem Herzen und führt immer wieder auch zu einer Teilung. Und zum Glück haben wir einen gnädigen Gott, der uns immer wieder zuruft, immer wieder um uns wirbt, der darum weiß, der uns diese Aufmerksamkeit schenkt oder uns aufmerksam machen möchte. Und bei dieser Schrift an der Wand, wo ich sage, hey, die ich als eine Warnung für mich nehmen kann. Wo ist mein Herz geteilt? Gott möchte unsere Aufmerksamkeit und er weiß darum, dass ich eine Erinnerung immer wieder daran brauche. Gott ist an der Stelle gnädig. Und das Schöne ist zu wissen, dass seine Prinzipien auch seine Gebote an der Stelle ein Schutz für uns sind. Weil Gott geht es ja nicht darum, uns zu limitieren, irgendwie was runterzubrechen und zu demütigen, sondern seine Prinzipien, seine Gebote sind ein Schutz für uns, für unsere Gesundheit, zu unserem Wohlergehen, für unseren Charakter, für unsere Fortentwicklung. Nicht, um uns klein zu halten. Und mir hilft es, dieser Gedanke von, wie kann ich ein ungeteiltes Herz, wie kann ich das denn hinkriegen? Ist es so die Entscheidung, ja, jetzt, ab heute will ich wieder 100% für Jesus und morgen auch wieder für 100%. Nein, was hilft mir in dem ganz praktisch? Und ich glaube, ein Punkt ist zu sagen, hey, ich möchte mein Herz auf das richten, was Gott heilig ist. Und welche Dinge sind Gott denn heilig? Ja, wenn ich in die Bibel reinschaue, dann sehe ich, es ist Gottes Name. Seinen Namen wollen wir heiligen, ihn anzubeten. Das eine Priorität in meinem Leben zu geben. Seine Gemeinde ist ihm heilig. Das ist sein Tempel. Er hat versprochen, er ist da. Seine Gemeinde, sie ist heilig. Auch das zu sagen, ich möchte, ich entscheide mich dafür, dem einen Platz zu geben. Einen wichtigen Platz. Das ist einer dieser dicken Steine, die es für das Fundament wichtig sind, zu sagen, das heilige ich. Das gebe ich einen besonderen Wert. Das stelle ich über andere Dinge. Auch mein Körper, ein Tempel für den Heiligen Geist, der Bund der Ehe, auch der Zehnte, der Sabbat. Und vielleicht das als einen letzten Gedanken, bevor ich das gleich alles noch einmal abschließe. Dieser Sabbat, glaube ich, ist genau in diesem zerrissenen Leben, wo man so viele Anforderungen hat, wo so viele Erwartungen auf uns einprasseln, ein so wichtiges Momentum. Zum einen zu begreifen, ich bin nicht Gott. Ich kann nicht 7 Tage die Woche arbeiten aus eigener Kraft heraus, sondern zu akzeptieren, ich bin nicht Gott, sondern Gott hat diese Setzung gemacht, einen Tag zu ruhen. Nicht nur voll auf der Couch zu liegen, sondern sozusagen zu ruhen in mir, diesen Moment zu nehmen, zu reflektieren, Dinge zu sortieren, auszuruhen, Kraft zu tanken. Etwas, wo Körper, Seele und Geist Ruhe finden können, Erholung brauchen. Und dann zu merken, hey, in 6 Tagen kann ich viel, viel mehr schaffen, weil ich diesen einen Tag geheiligt habe. Das, was Gott heilig ist, wo er sagt, da ruhe, da tanke auf, werde dir über Dinge bewusst, reflektiere, hat eine Auswirkung auf die anderen 6. Jetzt brauchst du keinen Mediziner sein, der das auch nochmal bestätigt, das mag auch unser Mensch auch so erklären, aber es ist eine Setzung von Gott. Und es hat eine Auswirkung, diesen einen Tag hat eine Auswirkung auf 6 andere Tage. Das ist, glaube ich, genau das gleiche Prinzip wie beim 10. Gott sagt, hey, wenn du 10% in mein Haus gibst, in mein Reich gibst, dann hat es eine Auswirkung auf 90%. Du hast das Gefühl, ich komme mit 100% nicht hin. Ich komme mit 7 Tagen die Woche nicht hin. Das ist mir zu wenig. Ich bräuchte eigentlich 8 die Woche oder 24 Stunden am Tag, die ich durcharbeiten kann. Sagt Gott, nee. Erst mein Reich. Erst die Dinge, die mir heilig sind. Und das hat eine Auswirkung auf den Rest. Das ist wie ein Schirm, ein Schutz für den Rest. Den einen Tag zu heiligen, hat eine positive Auswirkung auf die anderen. Mein Reich zuerst und die anderen Dinge werden hinzugetan. Ich fasse ganz kurz zusammen und dann bete ich und dann können wir nochmal in den Lobpreis starten. Vielleicht auch für dich nochmal Dinge zu reflektieren. Also das Erste, meine Tage sind gezählt. Mir das bewusst zu machen, mein Leben ist endlich. So wie der Psalmist das sagt, meine Tage sind gezählt. Das Zweite, Gott möchte, dass meine Tage Bedeutung haben. Die laufen nicht einfach nur runter und ich kann sie jeden Tag abstreichen, sondern nein, mein Tag soll eine Bedeutung haben. Mein Leben ist von Bedeutung für mich, für andere Menschen, für Gott. Und das bedeutet, ich muss irgendwie Inventur machen, ich muss Dinge rausschmeißen, damit die wichtigen Dinge Platz haben. Und mein Drittes, mein Herz ist ein Leben lang in dieser Spannung, dass es geteilt werden will. Und es ist gut, die Dinge zu heiligen, die Gott heilig sind, weil es hilft, dass mein Herz am richtigen Platz bleibt in der Ausrichtung auf Gott. Ich würde gerne noch beten und lade euch ein, dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dein Leben für uns gegeben hast, und zwar zu 100%. Danke dafür, dass uns das etwas ermöglicht, dass unsere Tage wirklich zählen, weil es uns das genau diese Ewigkeitsperspektive gibt. Danke dafür, dass unsere Tage zählen, dass du ihm Bedeutung gibst. Dass dir das nicht egal ist, dass wir nicht Marionetten sind, die umherschwirren und irgendwie, ob sie leben oder sterben, ist egal. Nein, Unser Leben hat für dich eine Bedeutung. Und ich möchte dich bitten, da wo es dran ist, jetzt gerade Dinge rauszuschmeißen aus dem Leben, so eine innere Inventur zu machen und zu sagen, das gehört hier nicht mehr rein. Oder diesen freien Raum, den möchte ich anders füllen, jetzt Entscheidungen dafür zu treffen. Jesus, wir wollen die Dinge heiligen, die dir heilig sind. Wir wünschen uns und wir wollen danach streben, ein ungeteiltes Herz zu haben. Danke, dass du gnädig bist, Nachsicht mit uns hast, uns immer wieder einen Weckruf auch gibst, um uns wirbst, nicht uns verdammst. Danke dafür, dass wir aus Gnade leben dürfen. Jesus, wir preisen dich dafür, du bist ein großartiger Gott. Danke dafür, dass du uns erlöst hast. Amen.